Deutschlandfunk, Kultur heute.
Vergessen und wiederentdecken, das zieht sich heute durch unsere Sendung. Die Künstlerin Maria Frank-Mark der Gruppe Blauer Reiter wird in einer Kunstausstellung wiederentdeckt. Wir entdecken das Unsichtbare in Walter Schells Porträtfotografien. Und das Berliner Kongresszentrum ICC wird wiederbelebt. Zumindest hat der Senat heute schon einmal neue Nutzungspläne für das Gebäude vorgestellt. Zum Entdecken und zur Kultur heute lädt sie ein Luca Pizzato. Zuerst aber ins österreichische Klagenfurt am Wörthersee. Dort dreht sich die nächsten Tage alles um das geschriebene, aber auch das gesprochene Wort. Denn bei den 50. Tagen der deutschsprachigen Literatur lesen 14 AutorInnen ihre Texte vor einer Jury vor. Und sie lesen bis Sonntag quasi um die Wette, unter anderem um den Ingeborg-Bachmann-Preis und auch um den Deutschlandfunk-Preis. Dieses Vorlesen sei etwas ganz Besonderes, sagte einer der dort lesenden Schriftsteller, Ozan Zakaria Keskinkelic, im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Ich bin da einfach super neugierig zu wissen, was sagt eigentlich das Sprechen über einen Text auch über uns als Gesellschaft, über Schriftsteller aus? Nicht unbedingt nur über einen Text selbst, sondern auch über die, die die Kritik ausüben.
Heute Abend eröffnen die Tage der deutschsprachigen Literatur. Mein Kollege Jan Drees aus der Literaturredaktion ist vor Ort in Klagenfurt. Jan, die Eröffnungsrede hält die Schriftstellerin Helga Schubert, die zuletzt 2020 mit dem Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde. Titel ihrer Rede: Und führe uns nicht in Versuchung. Wird das eine Bibelstunde heute bei der Eröffnung?
Ich kann nur spekulieren. Helga Schubert ist jetzt nicht dafür bekannt, unglaublich religiös zu sein, aus der DDR kommend. Ja, sie hat tatsächlich ja den Bachmann-Preis bekommen, war hier auch selber mal in der Jury und kommt mit diesem Vaterunser-Satz. Was dahinter steht, dürfen wir noch nicht verraten und müssen uns überraschen lassen. Also ob es eine Bibelstunde wird, werden wir sehen und hören hier im katholischen Klagenfurt. Und dann geht es ab morgen los mit den Lesungen. Wie viel Bibel da drin ist, wissen wir ebenfalls nicht, denn die Texte werden dort dann erst spontan den Leuten gegeben. Also ich kriege die Texte auch erst, wenn sie gelesen werden. Und dann gucken wir mal, wie viel Christentum und wie viel Bibel und vielleicht ja auch Ozan Zakaria Keskinkelic, haben wir ja gerade gehört, vielleicht auch, wie viel andere Glaubensrichtungen hier zur Geltung kommen.
Dann schauen wir doch mal auf die lesenden SchriftstellerInnen. 14 sind es an der Zahl. Was findest du denn bemerkenswert an dem Teilnehmerfeld?
Ich finde zunächst bemerkenswert, wie hochkarätig dieses Feld zusammengestellt wurde. Da kenne ich doch viel mehr Namen als in den vergangenen Jahren. Könnte daran liegen, dass es ja jetzt besondere Bachmann-Tage sind. Der 50. Jahrestag, da will man auch was Großes auf die Beine stellen. Außerdem morgen ja auch der 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann. Und dann gibt es große Autoren. Keskinkelic habe ich schon genannt, aber auch Magdalena Schrefel, Kurt Prödel, Caroline Rosales, die kennen viele. Sie wissen es vielleicht nur nicht aufgrund der erfolgreichen Verfilmung ihres Buchs Sexuell verfügbar in der ARD. Also ein tolles Teilnehmerfeld, das wir hier haben, übrigens bestehend aus 10 Frauen und nur 4 Männern, da sich letztere ja doch mehr und mehr aus der Literaturszene zurückziehen.
Du hast es ja auch schon gesagt, die TeilnehmerInnen lesen unveröffentlichte Texte, also inhaltlich wirst du noch nicht so viel sagen können. Hast du trotzdem schon Favoriten für den Hauptpreis?
Ich spekuliere gern und weil es eine Spekulation ist, sage ich jetzt einfach ganz andere Namen als heute Morgen in Informationen am Morgen im DLF. Ich glaube, Bestsellerautorin Serena Kobler wird vorn mitmischen bei diesem Bachmann-Preis. Denn es sind ja häufiger auch die großen Namen gewesen, die dann hier mit handwerklich gut gemachten Publikumstexten abräumen konnten. Ulrich Plenzdorf, schon 1977, kennt man vielleicht noch aus der Schule, ne? Die neuen Leiden des jungen W. Oder Stan Nadolny, 1980, Autor von Die Entdeckung der Langsamkeit. Lutz Seiler, 2007. Also ich werde genau zuhören bei den großen Namen und ich werde genau zuhören bei Lena Schette, die im vergangenen Jahr bei Fischer den Ruhrpott-Roman Das Schwarz an den Händen meines Vaters veröffentlicht hat. Grandioses Buch, stand sogar auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Und ich sag heute Abend mal, Kobler und Schette werden, da lege ich mich fest, absolute Publikumslieblinge sein hier in Klagenfurt bei den Lesungen, die ja dann bis Samstagabend stattfinden werden.
Man spürt deine Begeisterung. Die Tage der deutschsprachigen Literatur, du hast es ja gesagt, stehen im Lichte zweier Jubiläen. Also einmal eben dieses 50-jährige eigene Bestehen. Und morgen würde die Namensgeberin des Hauptpreises, die in Klagenfurt geborene Dichterin Ingeborg Bachmann, ihren 100. Geburtstag feiern, wenn sie nicht im Alter von 47 Jahren gestorben wäre. Das ist eigentlich ein guter Anlass, spätestens sich jetzt mit der herausragenden Dichterin auseinanderzusetzen, wer das noch nicht getan hat. Was empfiehlst du denn denjenigen, die sich für das Werk von Ingeborg Bachmann interessieren?
Also unbedingt, wenn man nur ein Buch lesen möchte, die 2026 bei Suhrkamp erschienene Neuauflage von Ingeborg Bachmanns feministischem Mordroman Malina, obwohl das Cover unglücklich rosa gefärbt wurde und, wenn man vielleicht gar nicht lesen, sondern nur hören möchte, reinklicken in die DLF-App. Da gibt's eine verdammt gute lange Nacht über Ingeborg Bachmann, die Helmut Böttiger bereits 2023 gebracht hat, die aber immer noch gültig ist und mir jedenfalls die gestrige Anreise nach Klagenfurt sehr erträglich gestaltet hat.
Ich sage Danke an meinen Kollegen Jan Drees aus unserer Literaturredaktion, der über die 50. Tage der deutschsprachigen Literatur berichtet, die heute Abend im österreichischen Klagenfurt eröffnet werden. Wir begleiten das Literaturfest die nächsten Tage bei uns im Programm, im Büchermarkt und bei Kultur heute. Die Lesungen der AutorInnen können Sie übrigens live auf Dreisat und beim Deutschlandfunk unter Dokumente und Debatten mitverfolgen. Vom Wort kommen wir nun zum Bild, zur Fotografie. Kontrastreiche schwarz-weiße Ästhetik, frontal fotografiert, ungeschönt. Walter Schells Porträts sind unverwechselbar. Der Fotograf sucht das Wahrhaftige in seinen Motiven.
Ein lachendes Gesicht ist ein Moment aus dem Gesicht, aber es ist nicht das Gesicht. Und wenn man alles reduziert auf die Werkseinstellung, nenne ich das, dann kommt das wahre Gesicht raus.
Das sagte Walter Schells in einem Interview mit einer Kollegin von Deutschlandfunk Kultur gestern. 1936 in Landshut geboren, war er zunächst als Schaufensterdekorateur tätig, bevor er mit 30 Jahren in den USA zu fotografieren begann. In den 1970er Jahren eröffnete er in München ein eigenes Studio und arbeitete fortan für verschiedene Magazine. Bekannt wurde er durch seine Porträts von Spitzenpolitikern, für das Politikmagazin Stern und auch durch seine Aufnahmen von Neugeborenen in der Zeitschrift Eltern. Zum Anlass seines 90. Geburtstages widmet das Ausstellungshaus CO Berlin dem Fotografen die erste große Retrospektive mit über 300 Arbeiten. Unser Kunstkritiker Carsten Probst war für uns dort.
Die extremen Situationen menschlichen Lebens, die Walter Schells faszinieren, sind immer Situationen des Übergangs. Sie entfaltet er in einer stillen Dramatik, oft mit Aufnahmen aus nächster Nähe, bei denen die Kamera den Porträtierten direkt ins Gesicht blickt. Sie suggerieren das Gefühl, Zeuge geradezu intimer Nähe zu sein, die sich normalerweise eher im Verborgenen ereignet. Zugleich aber bleibt der Blick des Fotografen distanziert. Immer wieder hat Schells seine Porträtierten dazu aufgefordert, nicht zu lächeln, kein besonderes Gesicht für die Kamera aufzusetzen, um so das wahre Gesicht einzufangen, wie er sagt. Sehr eindrücklich zeigt sich das an seinem Porträt des Dalai Lama, dessen Markenzeichen ja Aufnahmen sind, auf denen er lächelt. Ihn hat Schells in einem Moment fotografiert, in dem der Dalai Lama wie Gedanken verloren in die Kamera blickt. Sein Gesicht erschließt sich dadurch völlig neu. Zusätzlich bat Schells den Porträtierten, seine Handflächen zu zeigen, denn Gesicht und Handflächen gelten ihm als unverfälschliche Signaturen der Persönlichkeit. In seiner Serie aus den 2000er Jahren mit Bildern aus Hospizen, deren BewohnerInnen er mit deren Einwilligung vor und nach ihrem Tod porträtiert hat, erscheint das Gesicht wie der Spiegel des Übergangs von Leben und Tod, wobei die Gestorbenen eher wie Schlafende erscheinen, was wiederum den Tod noch ein Stück rätselhafter, unfassbarer wirken lässt. Eine Serie mit meist jugendlichen Transpersonen, die Schells seit 2014 über Jahre porträtiert hat, spielt mit diesem Effekt von Faszination und Othering. Die Porträtierten werden mit ausdruckslosen Mienen gezeigt, sodass das Interesse auf die Inszenierung eines verborgenen Übergangs gelenkt wird, des nicht ganz eindeutigen. Die zurückhaltende Schwarz-Weiß-Ästhetik der großformatigen Porträts steigert die Ambivalenz ihrer Wirkung noch. Zweifellos hat es Walter Schells in seiner pointierten Inszenierung solcher nie ganz klaren Übergänge zur Meisterschaft gebracht. Und das betrifft auch seinen Umgang mit dem fotografischen Material selbst, sagt Co-Kuratorin Sophia Greif.
Und zwar hat er von Anfang an seine Filme selbst entwickelt und in der Dunkelkammer Abzüge gefertigt. Er hat mit Materialfehlern und Doppelbelichtungen, mit Fotomontagen und Collagen, mit Übermalungen, Solarisationen und chemischen Eingriffen experimentiert. Und mit dieser Retrospektive richten wir den Blick auf genau diese Seite seines Werks, die wirklich weitgehend unbekannt und zum Teil auch noch gar nicht gezeigt wurde, die gleichberechtigt neben seinem dokumentarischen und analytischen Zugang steht.
Der experimentelle Ansatz zieht sich durch die gesamte Karriere von Walter Schelz als Fotograf, die in den 1960er Jahren in New York begann. Anfangs stark von der Street Photography beeinflusst, dann auch von der Werbung und der Pop-Art-Fotografie. Er betätigt sich als Motivsammler, seien es menschliche Gesichter, Zufallsszenen, Tierporträts oder auch die über 1000 Fotografien von Gullideckeln aus aller Welt. Für die junge Fotoszene im Westdeutschland dieser Zeit war Schelz damit fast eine Art Pionier. Sein Kunstanspruch, seine gemäldehaften Großformate und wie er darin die Rolle der Kamera als Zeugin der Wirklichkeit aufruft, die angeblich ungefilterte Naherfahrungen liefert, in der nichts zwischen Bild und Betrachten entstehen soll, sie adaptieren ganz offensiv und ohne falsche Scham auch Strategien der Werbung und des Designs. Mit ihrer suggestiven Aufladung scheinen heute manche seiner Motive ein wenig zu viel zu wollen. Dagegen wirken seine kleinen, oft verwackelten und verblichenen Polaroid-Aufnahmen, mit denen er für seine Porträts und Selbstporträts experimentierte, oft innovativer. Denn um gute Bilder zu machen, braucht es nicht viel. Das war auch immer Walter Schelz' Grundüberzeugung. Hinter dem vermeintlichen Realismus seiner Fotografien steckt eigentlich eine spielerische Überzeichnung von Realität, um sie für ein breites Publikum realistisch wirken zu lassen und zugleich, um den Realitätssinn des Publikums auf die Probe zu stellen. Ohne Frage gehört sein Werk damit zu den bedeutendsten und eigensinnigsten der deutschen Fotografiegeschichte.
Begeisterung für einen Meister seiner Kunst. Carsten Probst über die Fotografien von Walter Schelz im CO Berlin. Und jetzt ein Blick in die Kunstgeschichte. Dabei kann leicht der Eindruck entstehen, in den bildenden Künsten, in der Malerei, dominierten schon immer maßgeblich die Männer. Mit dem Impressionismus verbindet man direkt Monet, Degas. Wer an die Romantik denkt, dem fällt wahrscheinlich zuerst Caspar David Friedrich ein. Und beim Expressionismus ist es wohl Kandinsky. Aber es gab sie ja, die Künstlerinnen. Und noch heute werden sie wiederentdeckt, mit Ausstellungen gewürdigt und so dem Vergessen entrissen. Im Falle der expressionistischen Künstlergruppe Blauer Reiter stand eine Künstlerin im Schatten ihres Mannes. Maria Frank Mark, geborene Marie Frank. Selbst ausgebildete Künstlerin stellte sie ihre eigene Malerei zurück zugunsten des Werks ihres Mannes Franz Mark. Das Franz Mark Museum in Kochel widmet der Künstlerin eine Einzelausstellung anlässlich ihres 150. Geburtstags. Und Julian Ignatowitsch hat die Ausstellung für uns gesehen.
Blumen zum 150. So alt wäre Maria Frank Mark in diesem Jahr geworden. Der Florist Andreas Müssig gratuliert mit üppigen Blumenarrangements im Foyer des Franz-Mark-Museums vor der Ausstellung. Drinnen blüht es fast genauso farbenfroh, denn Blumen waren eines von Maria Frank Marks Lieblingsmotiven. Rote Pfingstrosen, rosa Tulpen oder weiße Pusteblumen. Sie zeigen, was für eine begabte Malerin diese Frau war, meint auch Museumsdirektorin Jessica Keilholz-Busch.
Maria Frank Mark war eigentlich schon lange Künstlerin, bevor sie Franz Mark kennengelernt hat. Also sie hat in Berlin eine Ausbildung zur Zeichenlehrerin gemacht. Sie hat dort dann auch noch verschiedene private Damenakademien besucht. Und in dem Moment, wo sie feststellt, dass sie künstlerisch sich nicht weiterbilden kann in Berlin, trifft sie ganz bewusst die Entscheidung, nach München zu gehen und hier an die Schule des Künstlerinnenvereins zu wechseln.
An Kunstakademien konnten Frauen bis 1919 nicht studieren. Maria Frank Mark bildet sich dennoch weiter, experimentiert, entwickelt ihren Stil. Anfangs noch konventionell realistisch, abstrahiert sie ihre Blumendarstellungen zunehmend. Der Strich wird wilder, die Farben explosiver. 1905 lernt sie Franz Mark kennen. Die beiden malen zusammen, beeinflussen und inspirieren sich.
Auf der einen Seite hat die Bekanntschaft mit Franz Mark ihr sicherlich extrem viel gegeben. Also einen Partner zu finden, der genau die gleichen Gedanken hat, der sich mit den gleichen Themen auseinandersetzt, auch in künstlerischer Hinsicht, wie man selbst, also gegen die Akademie, gegen das klassisch traditionelle Malen, einfach auf einem neuen Weg ist, eine neue Kunst zu finden. Das muss unglaublich beeindruckend gewesen sein. Und für beide glaube ich, dass sie da einfach jemanden gefunden haben, mit dem sie auch sich über diese Themen austauschen können. Gleichzeitig wird es aber wahrscheinlich für Maria Frank in der Situation als Frau immer so gewesen sein, dass sie sich in einer gewissen Art auch unterordnet, beziehungsweise auch unterordnen musste, weil es einfach der gesellschaftlichen Rollenerwartung an Frauen so entsprach.
Maria Frank Mark war, wie ihr Partner, Teil der Künstlervereinigung Blauer Reiter. Auf der zweiten Gruppenausstellung war sie sogar mit drei Werken, auch im Katalog, vertreten. Nach den Blumen entdeckt sie Kinder als Motiv für sich, malt sie in surrealer Pose beim Hirtenumzug, in der Natur oder auf dem Karussell. Außerdem fertigt sie Stickbilder an. Und trotzdem gelingt es ihr nicht, eine eigenständige, öffentliche Position zu etablieren. Stattdessen unterstützt sie ihren Mann. Als der 1916 im Ersten Weltkrieg fällt, widmet sie sich fast ausschließlich der Bewahrung und Vermittlung seines Werks und gibt das eigene so gut wie ganz auf, auch wegen einer Krankheit.
Wir wissen, dass Maria Frank relativ früh schon an einer rheumatischen Erkrankung gelitten hat. Also sie berichtet, dass sie 1907 für mehrere Monate gar nicht malen konnte. Also sie hatte auch in der Folge dann immer wieder so Schübe, die es ihr unmöglich gemacht haben zu malen. Das heißt, für sie war das nicht ganz so einfach, ein hohes Level an Produktivität aufrechtzuerhalten. Und die letzten Arbeiten, die wir von ihr aus dem malerischen Werk kennen, datieren auf ungefähr 1913. Danach ist nichts mehr vorhanden.
Auch heute ist der Bestand an Gemälden von Maria Frank Marc sehr überschaubar. Die Ausstellung im Franz-Marc-Museum zeigt rund 30 Werke. Das entspricht gut 2/3 der weltweit bekannten Stücke in Museums- oder Privatsammlungen. Davon eines im Centre Pompidou in Paris und eines im Museum Ludwig in Köln. Maria Frank Marc arbeitete ihr Leben lang kreativ, hatte einen Schaffensdrang. Das zeigt auch die Tatsache, dass sie in den 1920er Jahren ans Bauhaus in Weimar zum Studieren ging und dort zu weben begann. An erster Stelle stand für sie aber immer das Werk ihres Mannes. Dass wir dieses heute so gut kennen, ist zu einem großen Teil ihr Verdienst. Insofern ist es nur folgerichtig, dass das Franz-Marc-Museum zum 40-jährigen Bestehen erstmals Maria Frank Marc würdigt. Und das nicht nur als Nachlassverwalterin, sondern als Künstlerin, die sie war.
Unser Kunstkritiker Julian Ignatowitsch über eine Ausstellung in Kochel, über die Künstlerin und buchstäblich Wegbereiterin für ihren Ehemann Marie Frank Marc. Wie vergessene Künstlerinnen können auch Orte wiederentdeckt werden. So im Falle von beispielsweise Lost Places. Das sind Orte, Gebäude, die ungenutzt sind und leer stehen. Oft verwahrlost, von der Natur überwuchert, sind sie beliebte Fotomotive für abenteuerlustige Eindringlinge. Von der Natur verwildert ist das ICC, das Internationale Kongresszentrum im Westen Berlins, zwar noch nicht, leer stand es aber dennoch für knapp 12 Jahre. Dabei war es nach seiner Eröffnung 1979 ein Prestigebau Westberlins, sowohl architektonisch in seiner futuristischen Gestaltung als auch als eines der größten Kongresszentren der Welt. 20.000 bis 30.000 Menschen konnten dort bei Veranstaltungen gleichzeitig unterkommen. 2014 wurde der imposante Bau wegen der hohen Instandhaltungskosten geschlossen. Und seitdem wird auch über seine neue Nutzung diskutiert. Heute hat der Berliner Senat seine Pläne vorgestellt, was aus dem Bau werden soll. Und unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau war mit dabei. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was der Senat vorhat mit dem Gebäude.
Also vor allem soll das Gebäude saniert werden, es soll nicht mehr abgerissen werden, das ist ganz fundamental. Und es soll auch keine Zentral- und Landesbibliothek werden, sondern es soll weiter ein Veranstaltungsgebäude bleiben, im weitesten Sinne des Wortes. Es soll ergänzt werden um 2 Hochhäuser, die daneben stehen, die beide für Hotels und für Büronutzung gedacht sind. Das sind eigentlich die Kernpunkte. Und es soll eben wirklich dieses Gebäude als Gesamtkunstwerk auch für die Zukunft gerettet werden. Das ist eine große Überraschung.
Und was sind denn da jetzt die Nutzungsideen? Also ich habe von Vergleichen zum Pariser Centre Pompidou gelesen, das ja Kunstmuseen, eine Bibliothek, Theatersäle und vieles mehr noch in sich beherbergt. Ist das das Vorbild?
Also auf jeden Fall ist das Centre Pompidou immer in Berlin das große Trauma, dem man nachfolgt sozusagen. Aber es ist ganz klar, das kann gar nicht mehr das Vorbild sein. Einfach deswegen, weil das ICC am Rand der Innenstadt liegt. Also es ist zwar bombastisch gut erschlossen auf den ersten Blick mit der S-Bahn und der sogar nahen U-Bahn und vor allen Dingen mit unglaublich vielen Autobahnen rundherum und großen Autostraßen. Aber es ist bei weitem nicht so gut und so zentral wie das Centre Pompidou. Das, was dort jetzt entstehen soll, ist eine Art Kultur- und Kunstzentrum, das gleichzeitig ein Veranstaltungszentrum ist und vor allem mal flexibel bleibt. Das ist das Zentrale, was die Architektinnen und Architekten und diese ganzen Planer zusammengebracht haben, dass sie gesagt haben, wir können nicht ein Konzept bringen für diesen Riesenbau, sondern wir müssen ganz viele verschiedene Konzepte haben. Und dafür müssen wir den Bau eben auch unter anderem flexibel machen und wir müssen ihn ergänzen, nämlich um 2 Hochhäuser. Und es soll ein großer Saal, der sehr bedeutend ist eigentlich, der soll herausgerissen werden, wo die Denkmalpflege interessanterweise zugestimmt hat, weil sie gesagt hat, okay, wenn wir das ganze Gebäude wieder in den Griff kriegen, dann können wir es uns auch leisten, einen Saal aufzugeben.
Ich frage mich da, Kann man sich das leisten in Berlin? Also schon damals, als das Gebäude in den 70er Jahren gebaut wurde, da war es ja eines der teuersten Bauprojekte seiner Zeit in Westdeutschland. Mutmaßlich 1 Milliarde D-Mark, man weiß es ja nicht genau. Die Kosten wurden damals auch schon kontrovers diskutiert. Siehst du denn hier ähnliches, ich sag mal, Diskussionspotenzial?
Also Diskussionspotenzial wird es auf geben. Aber wir wissen halt schon, alleine ein Abriss würde 300 Millionen kosten. Das heißt, das bringt gar nichts. Und die Sanierungskosten der Bautechnik und die Instandsetzung der ganzen Säle und der riesigen Foyers, die ja zusammengenommen wirklich ein phänomenales Gesamtkunstwerk sind, da stimmt jede Türklinke, das wird auf etwa derzeitig 350 bis 400 Millionen Euro geschätzt. Was aber wirklich ganz klar ist, Berlin als Kommune hat nicht die Möglichkeit, das zu machen, sondern sie sagen, das muss eben privatwirtschaftlich oder über Subventionen durch die Europäische Union oder den Bund oder wen auch immer geregelt werden. Und dafür muss man eben jetzt genaue Nutzungskonzepte entwickeln. Und diese müssen, um eben möglichst viele Leute ins Boot holen zu können, möglichst flexibel sein.
Die Philharmonie soll ja auch in das Gebäude. Gibt es da einen klaren Zeitplan für die Philharmonie, aber auch für das gesamte Projekt?
Es gibt in dem Sinne einen Zeitplan, und zwar einfach deswegen, weil die Berliner Philharmonie muss ab etwa 2032 saniert werden. Das heißt, die Philharmoniker brauchen dann ganz dringend einen neuen Spielort. Und dieser Spielort könnte zum Beispiel Saal 1 des ICC sein. Allerdings muss man auch sagen, das ist ein Zeitplan, der extrem ambitioniert ist. Vor allem, weil man sich jetzt erstmal 2 Jahre noch Zeit lassen will für die Konzeptfindung. Einerseits. Andererseits muss man sagen, man weiß ja jetzt, was zu tun ist. Man weiß, es muss die gesamte Haustechnik ersetzt werden. Und das kann man ja jetzt auf jeden Fall schon mal anfangen. Das wird auf jeden Fall ambitioniert. Aber das ist eine der vielen Nutzungsideen, die jetzt für das ICC da liegen. Und das ist auf jeden Fall mal eine spannende Idee.
Sagt unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau über die heute vorgestellten Pläne des Berliner Senats für das ICC. Das Goethe-Institut gibt es seit 75 Jahren. Zur Feier des Jubiläums hat gestern Abend ein Festakt in Berlin stattgefunden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, so richtig zum Feiern mag manchem im Goethe-Institut allerdings nicht zumute sein. Das Geld ist nämlich knapp und groß sind die Sorgen um die Zukunft. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat beim Festakt gestern Abend jedenfalls betont, warum für ihn das Goethe-Institut unverzichtbar ist.
Die Notwendigkeit jedenfalls, uns verständlich zu machen in einer hochpolarisierten globalen Umgebung, den Willen nicht aufzugeben, andere wenigstens verstehen zu wollen, alles das ist nicht verzichtbar, sondern im Gegenteil, gerade in einer Welt, in der das Erbe der europäischen Aufklärung immer weniger Leitstern der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung ist, gerade in einer solchen Welt müssen wir präsenter sein, präsenter denn je.
Steinmeier hat an das Parlament appelliert, die Kulturarbeit des Goethe-Instituts zu erhalten und zu stärken. In der aktuellen Lage brauche das Institut Fürsprecher in der Politik und Rückenstärkung gegen die, Zitat, Verächter von Vielfalt und Offenheit in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Das Leben der belarussischen Musikerin Maria Kalesnikava hat sich durch das Goethe-Institut verändert. Durch ein Angebot des Instituts hat sie Kontakte nach Deutschland geknüpft, wo sie dann studiert hat. Eine Oppositionelle, die 2020 in Belarus verhaftet wurde und seit ihrer Freilassung in Berlin lebt. Heute ist Kalesnikava eine Botschafterin des Goethe-Instituts. Sie sagte im Fernsehsender Dreisat:
Jetzt zur Zeit, es gibt so viel Hass und Aggression und Gewalt in Gesellschaft und Kultur und Künstler, genau die Leute, die zeigen, dass wir könnten auch andere Sprache nennen als Sprache von Hass und Aggression. Die Sprache von Mitgefühl, die Sprache von universellen und europäischen Werten, die Sprache von Liebe und die Güte.
Maria Kalesnikava, die Musikerin. Es ist komisch, wenn man langsam Geschichte wird. Das hat Angela Merkel in einem Gespräch mit der Wochenzeitung Die Zeit verraten. Es geht da um ihr Porträt für die Ahnengalerie im Bundeskanzleramt. Das Bild ist jetzt fertig und soll ab nächsten Dienstag erstmal im Berliner Bode-Museum zu sehen sein, bevor es dann ins Kanzleramt kommt. Gemalt hat es der 28-jährige Jérémy Kéras, ein eher unbekannter Künstler, der sich laut Merkel bei ihr informell um das Porträt beworben hat. Geboren in Paris, aufgewachsen in Freiburg. Er stammt aus einer Musikerfamilie und verbindet Malerei und Musik. Vielleicht war es ja das, was bei Merkel, einer Liebhaberin von Wagner-Opern, auf offene Ohren gestoßen ist.
Die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Damit endet Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Die Kolleginnen blicken auf den Ausfall der Deutschen Bahn letzte Nacht und die Diskussion um ein Social-Media-Verbot für Kinder. Am Mikrofon verabschiede ich mich, Luca Pizzato. Gutes Weiterhören.